Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Politik auf den Punkt gebracht. Ich bin Dominik, mir gegenüber wie immer Michael. Und Michael, wir wollen heute mal über ein Buch sprechen, das wir bei uns in der Unionsstiftung vorgestellt haben. Und in dem Buch wird über Politik gesprochen, über ganz viele verschiedene Politikfelder, über die Art und Weise, wie Politiker versuchen, auf Probleme, Herausforderungen zu reagieren, zum Beispiel Energiewende, Mobilität, aber auch Bildung. Und die Überschrift des Buches ist: So wird das nichts. Volker Angriss und Klaus-Peter Hutter haben das Buch geschrieben. Bevor wir ins Interview einsteigen mit Volker Angriss, Michael, wenn du an das denkst, was im Moment passiert, die ganzen Herausforderungen, die Deutschland, die das Saarland und die einzelnen Kommunen aber auch haben, wo hast du denn im Moment das Gefühl, also sorry, so wird's nichts, also so funktioniert das nicht und so kann es mit Deutschland nicht weitergehen, so werden wir niemals irgendwie wieder vorankommen?
Ja, also ich glaube, wir haben viele Herausforderungen. Also das fängt an bei der Verwaltungsmodernisierung, also ja. Stichwort Bürokratieabbau, Digitalisierung der Verwaltung, wo es gefühlt irgendwie nicht vorangeht. Dann unsere Infrastruktur ist relativ alt, muss saniert werden, also von der Bahn bis zu den Autobahnbrücken. Da fällt mir die Anekdote ein, also ich habe 2012, bevor ich von der Schule zur Landesmedienanstalt gewechselt bin, in Saarbrücken angefangen zu arbeiten und bin dann von Hasborn immer über die A1 Richtung Saarbrücken gefahren. Da wurde die Illtalbrücke in Eppelborn-Illingen saniert. Und das hat 2012 begonnen und hat ein bisschen mehr als 10 Jahre gedauert. Ja. Also ich habe immer noch den Reflex, irgendwie nach links zu fahren, wenn ich Richtung Saarbrücken fahre, weil diese Umleitung sich so eingeprägt hat. Also das ist ja einfach nur eine Brücke, die, das war jetzt ja nichts Großartiges. Also hätte ich jetzt gesagt, das dauert ein Jahr, zwei, dann ist das Ding erledigt. Aber es hat über 10 Jahre gedauert. Und dann haben wir noch andere Herausforderungen wie Migration, wo man es nicht hinbekommt, die Leute, die hier nicht hingehören, aus dem Land rauszuholen oder auch die Grenzen so zu kontrollieren, wie das jedes normale Land macht. Also von daher habe ich schon ein bisschen Sorge, ob wir das so schaffen werden.
Genau, und genau das, diese Anekdoten und diese Geschichten sind es eben, die auch Volker Angriss dazu bewogen haben, das Buch zu schreiben mit seinem Kollegen Klaus-Peter Hutter. Volker Angriss war lange Zeit bei ZDF Umweltredakteur, hat sich dort um Umweltthemen gekümmert, auch eine eigene Sendung begleitet. Und er hat versucht, mal wirklich so zu gucken, okay, was wird denn gemacht? Was sind die Herausforderungen? Wie reagiert die Politik darauf oder die Verwaltung? Und ist das überhaupt zielführend? Also ist das überhaupt die wirkliche Lösung? Also er gibt dann zum Beispiel das Beispiel mit Elektroautos. Ja, dass ich ein Elektroauto, das hört sich gut an und das ist auch eine zukunftsweisende Technologie an und für sich. Aber ein Elektroauto, damit es wirklich CO2-neutral ist, muss es etliche 1000 Kilometer erstmal fahren, bis es das, was es auch an Produktion an CO2 verbraucht, wieder drin hat. Also die Frage ist ja, schafft das ja auch jedes Auto dann auch immer? Und ist das dann wirklich die Lösung, wenn man sagt, wir machen jetzt nur noch das und gleichzeitig schaffen wir den Verbrennermotor ab und schneiden uns da quasi den Ast, auf dem wir so ein bisschen auch sitzen, nicht nur was Arbeitsplätze anbelangt, sondern vielleicht auch, weil in dieser Technologie ja auch nochmal eine gewisse Zukunft stecken könnte, wenn man zum Beispiel Wasserstoff verbrennt, was ja auch wieder ein Verbrennermotor ist, wenn man das einfach absägt und abschafft. Also ein wahnsinnig spannendes Buch. Volker Angriss geht auf viele verschiedene Themen ein. Wir werden im Interview über ein paar dieser Themen sprechen. Energiewende, Bildung auch, hat er auch in dem Buch aufgegriffen. Und so wird das nichts. Und er hat aber auch Alternativvorschläge, wie es vielleicht etwas werden kann. Also das ganze Interview Volker Angriss über sein Buch So wird das nichts, Politik zwischen Klimakollaps, Heizungshektik und Naturverwüstung. Viel Spaß. So wird das nichts, so heißt das Buch von Volker Angriss und Klaus-Peter Hutter. Mir gegenüber sitzt jetzt Volker Angriss. Hallo und herzlich willkommen in Saarbrücken.
Ja, hallo, schönen guten Tag.
Herr Angriss, Sie sind nicht nur Buchautor, Sie sind noch viel, viel mehr. Stellen Sie sich doch ganz kurz vor, was Sie gemacht haben, bevor Sie das Buch geschrieben haben und immer noch machen nebenher, damit die Hörer auch einen kleinen Eindruck haben, mit wem wir es heute zu tun haben.
Das ganz Erstaunliche ist, dass ich tatsächlich in meinem allerersten Beruf Bankkaufmann bin, mit Abschluss und sogar ein Jahr in einer großen deutschen Bank gearbeitet. Und dann aber mein Traumberuf Journalismus vor allen Dingen und in Film und Fernsehen näher kommen wollte und dann tatsächlich entsprechend studiert habe, Politik, Publizistik. Und auf diese Weise bin ich dann damals zum Südwestfunk nach Mainz gekommen und habe als freier Mitarbeiter mein erstes Geld verdient, was eine spannende Zeit war. Ja, und dann irgendwann, nach ein paar Zwischenstationen, war es dann das ZDF. Und durch einen weiteren Zufall, weil ich eigentlich durch den Bankhintergrund die Wirtschaftsredaktion im Blick hatte, ja, was ja auch viel Sinn macht, klar, mit dem Hintergrund, logisch, ja. Dann hieß es plötzlich, ja, können Sie sich vorstellen, Umweltthemen zu machen? Sag ich, wie, was für Themen? Nie gehört. Das, wir reden über das Jahr 1990, das ist schon eine Weile her.
Ja.
Und dann erinnerte ich mich an einen Spruch meiner ersten Redaktionsleiterin, damals beim Südwestfunk, die einfach gesagt hat, weißt du was, Journalismus alles können und wenn nicht, musst du jemanden wissen, den du fragen kannst. Ja, und dann nach der Methode kann man auch Umweltthemen machen, auch wenn man damals am Anfang null Ahnung davon hatte. Mhm. Hat sich dann im Laufe der Zeit geändert. Also, das war eine schöne Zeit. Viele, viele Umweltthemen gemacht, international. Man kommt weit rum, weil das ist ein globales Thema. Viele Klimakonferenzen besucht und das hat so viel Spaß gemacht, dass ich kann es selber kaum glauben, knapp 32 Jahre lang diesen Job beim ZDF gemacht habe und dort eigentlich die Redaktion nach vorne gebracht habe, die Themen auch in die Nachrichtensendungen. Und als dann digital losging mit der heute.de, auch da viele Artikel geschrieben. Das mache ich heute noch, ich schreibe hier und da Artikel. Ich schreibe, wie Sie gerade richtig festgestellt haben, auch hier und da mal ein Buch. Und ich bin unterwegs als Moderator für Veranstaltungen und mache hier und da Vorträge. Und das ist das, was man im sogenannten Ruhestand dann machen kann. Unter dem Motto, ich mache noch ganz viel, aber nur das, was wirklich Spaß macht. Und wenn es Probleme gibt, gibt es ja nur eine einzige Beschwerdestelle. Und das bin ich selber.
Es sei Ihnen vergönnt nach so viel, so vielen Jahren harter Arbeit. Aber Sie haben jetzt gesagt, Sie haben sich schon seit über... Ja, seit mehreren, Entschuldigung. Sie haben sich schon seit sehr, sehr langer Zeit mit diesen Umweltthemen beschäftigt. Anfangs zwangsweise, dann später, wie ich jetzt so ein bisschen rausgehört habe, auch tatsächlich mit einer gewissen Leidenschaft. Nicht nur, weil es schöne Reisen dabei gab, sondern weil Ihnen das Thema ja auch am Herzen gelegen hat und am Herzen liegt. Jetzt haben Sie ein Buch geschrieben mit dem Thema, mit dem Titel »So wird das nichts«. In dem Titel steckt ein gewisser Frust drin. Ich weiß, der Titel kommt häufig nicht von den Autoren, sondern manchmal vom Verlag. Aber wann haben Sie denn gemerkt, dass es Zeit ist für so ein solches Buch mit einem solchen Titel? So wird das nichts.
Also Sie haben völlig recht. Mit dem Titel haben wir lange gestritten mit dem Verlag. Die beiden Autoren hatten zwischendurch ein paar andere Vorstellungen. Aber das Grundthema, dieser Tenor, der da drin steckt, der treibt meinen Co-Autor und mich schon seit, ja, man kann sagen, schon seit gutem Jahr um, weil wir an mehreren Stellen völlig unabhängig voneinander, er hat einen ganz anderen Hintergrund als ich, gemerkt haben, dass Dinge behauptet werden, die uns voranbringen, bei Umweltthemen, bei Klimathemen, bei dem Thema Energiewende, die einfach so nicht stimmen. Mhm. Und der Grund dafür ist ganz schlicht gesagt, dass in aller Regel eben nicht die ganze Geschichte erzählt wird, sondern nur Teilaspekte aus oft politischen, ideologischen Gründen, weil man vielleicht eine grüne Fankurve bei Laune halten will oder weil man bei anderen Parteien das oder jenes nicht so gerne erzählt, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken. Und das hat sich so hochgeschaukelt, dass, glaube ich, nicht nur wir mittlerweile diesen Titel absolut passend finden, sondern wenn man draußen fragen würde, ich glaube, ganz viele Menschen sehen das ganz genauso, dass sie einfach sagen, Leute, also komm, so wird das doch echt nichts. Im Übrigen, so pessimistisch ist das gar nicht, wenn Sie sich einen Handwerksbetrieb vorstellen und der Lehrling, Auszubildende, macht irgendwas und da kommt der Meister und sagt, nee, so wird das nichts. Das heißt es ja aber auch, dann kriegt er jetzt gleich erklärt, wie es geht.
Das ist also das Ziel des Buches. Es klingt pessimistisch, aber also ist das Ziel des Buches dann wirklich auch klare Alternativen aufzuzeigen, Fehler herauszuarbeiten und dann zu sagen, anders wäre besser?
Im Sinne von Anregungen geben und sozusagen Stichworte. Wir sind natürlich als Publizisten nicht in der Lage, komplett irgendetwas wissenschaftlich durchzudeklinieren. Wir können keine Studien in Auftrag geben. Ja. Das geht natürlich nicht. Aber man kann Hinweise geben, man kann auch Beispiele zeigen, wo es schon funktioniert hat. Und da gibt es ja auch einige in dem Buch. Und vor allen Dingen, es gibt ja interessanterweise, ich finde das wirklich, wir wussten am Anfang nicht, ob das funktioniert. Es gibt ja diese 1-Milliarden-Euro-Frage oder 1-Milliarden-Dollar-Frage, wie auch immer, die ja ganz schlicht ist. Du hast 1 Milliarde für Klimaschutz, wo würdest du die ausgeben? banale Antwort dafür, dass, wo es für das Geld den meisten Klimaschutz gibt. Und das haben wir 17 ja. Leute gefragt, mehr oder weniger bekannte Persönlichkeiten. Ja. Und die haben, man glaubt es nicht, 17 komplett unterschiedliche Antworten gegeben. Aber jetzt kommt's. Keiner hat das Thema Wärmepumpen benannt, keiner hat das Thema Elektroauto benannt. So, und dann wussten wir schon wieder, aha, so wird das vielleicht dann doch nichts. Ne? Also.
Ihr Buch, bevor wir uns jetzt nochmal genaueren Beispielen auch widmen, was genau wie nichts wird, fangen wir mal mit dem Buch selbst an. Sie beginnt mit der Beschreibung dieses vagen Gefühls, dass eben nicht nur Sie, sondern auch viele Menschen in Deutschland umtreibt. Es muss was getan werden, wir haben ganz viele Probleme, wir haben ganz viele Herausforderungen, aber das, was gemacht wird, ist entweder nicht genug oder so richtig gut durchdacht ist es auch nicht wirklich. Wenn wir jetzt zum Beispiel beim Kampf gegen den Klimawandel bleiben, warum ist es denn überhaupt so schwer, gut und effektive Maßnahmen gegen den Klimawandel überhaupt vernünftig zu vermitteln? Also Sie haben das ja eben schön dargestellt. Die Frage ist eigentlich recht einfach. Sie haben das Geld, Sie haben ein Problem, was machen Sie? Warum schaffen die es trotzdem nicht, diese Dinge so gut zu vermitteln? Ist das ein Kommunikationsproblem?
Auch. Es ist natürlich ein Bündel von Punkten, die man jetzt... Ja, mal gucken, wie man aufzählen müsste, um da ein Bild hinzubekommen. Also das allererste, was man sagen muss, wir haben leider unglaublich viel Zeit verloren. Mhm. Und das heißt nicht ein Jahr oder zwei Jahre, sondern 50 bis 60 Jahre verloren. Denn dass es einen Klimawandel geben wird mit genau diesen Auswirkungen, die wir seit ein paar Jahren ja sehen und in den nächsten Jahren auch noch verstärkt sehen werden, das ist seit 1957, das ist jetzt kein Versprecher, seit 1957 wissenschaftlich beschrieben.
Mit dem Club of Rome.
Nee, das war später.
Das war noch später?
Das war noch später. Okay. 57 war es ein amerikanischer Ozeanograph und yeah. Klimaforscher namens Roger Revelle. Der hat, ich mache das jetzt ganz kurz, der hat festgestellt, dass es nicht möglich sein wird, dass die Weltmeere für alle Zeiten das menschengemachte CO2 aufnehmen und damit binden können, also verschwinden lassen können. Yeah. Das war nämlich damals die gängige Meinung. Das war der erste Punkt, mit dem er aufgeräumt hat, dass das nicht sein wird. Hat er auch recht. Und der zweite Punkt ist, dass er im Gegensatz zu seinen lieben Kollegen damals gesehen hat, dass die Entwicklungsländer sich dramatisch anders und schneller entwickeln werden, als die meisten damals annahmen, 1957. Ja. Vor allen Dingen China. China hat überhaupt keine Rolle gespielt in den Überlegungen, weil man dachte, oh, bis die so weit sind, ja, da haben wir tolle Techniken erfunden. Nee, war nicht. China hat sich dramatisch schnell entwickelt, hat immer darauf bestanden, den Status Entwicklungsland zu behalten und war deswegen bis zum Kyoto-Protokoll eben raus aus allen Klimaschutzmaßnahmen. Kyoto-Protokoll, kurze Anmerkung, 1997 in der japanischen Stadt Kyoto zustande gekommen, hat die Industrieländer erstmal zu Klimaschutzmaßnahmen verpflichtet, aber eben nur die Industrieländer. China und sämtliche anderen Entwicklungsländer, auch Indien, waren alle raus, die mussten nichts machen. Das war schon mal ein Punkt, warum ganz viel schiefgegangen ist. Mhm. Und dann haben wir ja 2015 das Klimaabkommen von Paris bekommen, da haben alle gejubelt, ich übrigens auch, war für das ZDF vor Ort, habe fleißig berichtet und wir dachten alle, jo, jetzt haben wir es gepackt. Weil ja im Grunde alle Länder zugestimmt haben, bis auf ganz wenige Ausnahmen, aber nahezu alle zugestimmt haben, Klimaschutzmaßnahmen zu Hause so in Gang zu bringen, dass man unter dem Strich durchaus sagen kann, okay, das 1,5 Grad Limit, das können wir einhalten. Das Blöde ist nur, dass es die Länder halt nicht gemacht haben.
Ja.
Und jetzt sind wir genau in der Situation, dass Deutschland als Musterknabe sich bemüht, die selbst gesteckten Klimaschutzziele à la Paris einzuhalten. Das ist zunächst mal, kann man sagen, wunderbar. Ja, da macht ihr ja im Grunde nichts falsch, weil ihr euch an das Abkommen haltet. Aber es wird nichts am Klimawandel ändern. Mhm. Denn Deutschland mit schlappen 1,5% CO2-Anteil am globalen Ausstoß, ob wir klimaneutral sind oder nicht, das spielt überhaupt keine Rolle, weil wir eben, weil wir so viele Jahre verloren haben. Hätte man das vor 50 Jahren angefangen, wäre das eine völlig andere Rechnung. Aber jetzt, wo es wirklich eng wird, muss man sagen, 1 Milliarde für den Klimaschutz dahin investieren, wo ich den meisten Klimaschutz bekomme. Mhm. Natürlich, 1 Milliarde reicht natürlich nicht, ist ja nur ein Modell. Wir brauchen hunderte von Milliarden, um das hinzubekommen.
Wenn wir uns einmal auf konkrete Bereiche konzentrieren, die Sie in Ihrem Buch auch ansprechen, da ist zum Beispiel der Ausbau erneuerbarer Energien. Und Sie schreiben ganz klar, Zitat, der Umstieg auf erneuerbare Energien ist nicht nachhaltig, Punkt. Wie dürfen wir das verstehen? Also ist es nicht eigentlich Sinn und Zweck genau dieses Ausbaus eben der erneuerbaren Energien, die sind doch per se nachhaltig. Warum ist der Ausbau eben genau das nicht? Warum sagen Sie, er ist nicht nachhaltig?
Es liegt an der Gesetzgebung. Wir haben das Erneuerbare Energiegesetz, was unter anderem erlaubt, dass Menschen, die einen Windpark betreiben, also die Investoren und die Windparkbetreiber, auch bei Flaute, wenn also überhaupt kein Strom produziert wird, ihr Geld bekommen, als hätten sie den Strom verkauft. Also sie kriegen ein Geld für virtuellen Strom. Mhm. Und dieser Strom, der nie geliefert worden ist, der wird von uns allen über den Strompreis mitfinanziert. Und das ist nicht nachhaltig, weil zur Nachhaltigkeit gehört auch eine ganz starke soziale Komponente. Nachhaltig ist eben einfach nur dann der Fall, wenn ich drei Dinge ins Gleichgewicht kriege. Eben soziale Aspekte, Wirtschaftlichkeit und ökologische Aspekte. Das muss gut ausbalanciert sein. Und an dieser Stelle ist es eben nicht gut ausbalanciert, weil zu Lasten vor allen Dingen der Geringverdiener sehr viel Geld an Windparkbetreiber fließt, die nie Strom geliefert haben. Und deswegen sage ich, das ist nicht nachhaltig. Wäre leicht zu ändern, indem man entsprechend die Gesetzeslage umbaut. Aber Stand heute ist es halt so. Insofern ist das ein Kritikpunkt.
Was müsste sich denn ändern? Also wenn ich jetzt einfach nur dieses Beispiel nehme und logisch nachdenke, würde ich sagen, okay, wir schaffen diesen Teil ab, dass wenn kein Strom fließt, es auch kein Geld gibt.
Punkt. Zum Beispiel.
Aber würden die auch mitziehen? Würden die Energieunternehmen und die Investoren mitziehen? Oder haben wir dann das Problem, dass die sagen, ja, nee, dann bauen wir auch nicht aus?
Da muss man wissen, dass diese Regel aus den Anfängen der erneuerbaren Energien um das Jahr 2000 liegt. Und ein Umweltminister namens Jürgen Trittin hat das erfunden, diese Idee gehabt. Damals nachvollziehbar, weil man natürlich Investoren dazu bringen wollte, in der Tat in erneuerbare Energien, vor allen Dingen in Windparks zu investieren. Mhm. Das war noch relativ neu. Natürlich war die Technik nicht neu, aber im großen Stil Windparks zu bauen, dann mit den Netzbetreibern zu reden, wie kriege ich den Strom überhaupt dahin. Also dieses Geschäftsmodell war frisch und man hatte natürlich große Sorgen und so ein Windpark, das ist ja auch nichts, was ich für 3,50 Euro kriege, das ist ein bisschen teurer. Also hat man gesagt, nee Leute, wir machen ja gerne mit, aber wir brauchen ein bisschen Hilfe und so ist das entstanden. Heute ist es natürlich gelernt, man weiß ziemlich genau, wann ein Windpark gut produziert. Man kann viel besser als damals, kann man die Wind- und Wetterverhältnisse vorhersagen. Mhm. Also der Punkt ist eigentlich der, dass man mindestens diese Regel abschwächen müsste, wenn nicht sogar ganz abschaffen. Denn der Bedarf an Ökostrom, an grünem Strom, der ist natürlich gewaltig. Also mit anderen Worten wird es ja gar kein Absatzproblem geben. Und parallel dazu werden ja in ein paar Jahren auch dicke Stromspeicher hoffentlich dann entwickelt sein, gibt es ja heute auch noch nicht, dass dann, wenn der Wind ganz kräftig bläst, aber keiner den Strom verbrauchen kann, weil es einfach zu viel ist und deswegen werden dann ja die Windparks abgeschaltet, dass man dann diesen Strom wunderbar aufheben kann und dann irgendwann, wenn Nacht, was weiß ich, die Sonne nicht scheint bei Photovoltaik und man hat aber den schönen Strom im Speicher, dann geht das. Da entsteht also ein völlig neuer Strommarkt mit einer ganz neuen Kalkulationsbasis. Aber Stand heute ist es eben nicht nachhaltig.
Ist absolut verständlich. Wenden wir uns mal einem etwas anderen Thema, wir bleiben bei der Energie, aber einem anderen Teil. Einem Teil, der auch für uns im Saarland ganz besonders interessant ist. Die Stahlindustrie, insbesondere da Stichwort grüner Wasserstoff. Wie realistisch ist es denn aktuell, dass wir hier im Saarland grünen Stahl mit Wasserstoff produzieren können? Also ist das nur auf dem Papier so, dass das, jawohl, das funktioniert und das wird auch kommen? Oder ist das auch wieder nur eine verkürzte Rechnung? Und wenn man sich das ganze Bild dabei anguckt, dann sieht das nochmal ganz anders aus.
Genauso ist es. Also wenn man das ganze Bild anguckt, dann sieht es halt immer ganz anders aus. Zieht sich durch. Also rein von der Technik her ist es möglich. Das gibt es auch schon. Das ist jetzt auch kein physikalisches Neuland. Man weiß, wie das geht. Es gibt immer noch Optimierungsbedarf, Luft nach oben ist allemal, aber man kann die klassische Koks-Variante durchaus ersetzen, indem man anstelle Koks dann eben mit Wasserstoff arbeitet. Das funktioniert. Gibt es viele technische Details. Der Punkt ist aber ein anderer. Damit es wirklich grüner Stahl wird, also CO2-frei, ohne klimaschädliche Belastung. Dazu muss der Strom ja erstmal da sein, um über Elektrolyse, also ich habe Wasser und lege eine Spannung an und dann teilt dieser Strom das Wasser in Wasserstoff und in Sauerstoff, also das H2O wird H2 und das ist der Wasserstoff und den brauchen wir. So, der erste Punkt ist, um das hinzubekommen, das geht alles, auch uralte Technik, aber erster Punkt, 30% Verlust, Energieverlust. Ich muss 30% mehr reinstecken an Energie, als ich nachher dann habe. Ja. Das ist schon mal der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, Es ist, glaube ich, für jemanden, der das noch nie recherchiert und gehört hat, kaum vorstellbar. So war das jedenfalls für mich. Ich habe das jetzt nicht im Saarland, aber in Bremen war ich unterwegs, da gibt es auch ein Stahlwerk. Das ist aber vergleichbar mit dem, was im Saarland passiert oder auch mit anderen Stahlwerken. In Bremen ist es so, dass dieses eine Stahlwerk tatsächlich knapp 60% des gesamten CO2-Ausstoßes der Stadt Bremen hat. Nur ein Stahlwerk. Und da merken wir langsam aber sicher, das könnte lohnen, wenn wir diese Milliarde, die wir gerade noch sozusagen gedanklich für den Klimaschutz ausgeben wollten, vielleicht tatsächlich Richtung Stahlwerk buxieren. Klar. Das wäre gar nicht dumm. Es werden ein paar mehr Milliarden unterm Strich sein. Aber egal, das kriegt man schon ein Gefühl dafür, dass man da wirklich was machen kann. So, und jetzt gehen wir hin und sagen, jetzt brauchen wir natürlich den Wasserstoff für das Stahlwerk, um das umzustellen. Und dann müssen wir eine riesen Elektrolyseanlage bauen und müssen den Strom dafür erzeugen. Die große Preisfrage ist, wie viel Windkraftanlagen der gängigen 6-Megawatt-Klasse, die wir im Moment haben, brauchen wir, um den Wasserstoff über grünen Strom nur für das Bremer Stahlwerk zu erzeugen?
20, 30?
Das wäre noch schön, es sind 160. 160 große Windräder, um den grünen Strom für ein Stahlwerk zu erzeugen. Es geht, das geht alles.
Ja, ja.
So, und dann haben wir aber gleichzeitig die Anforderung, Elektroautos brauchen grünen Strom, damit die klimaneutral fahren. Wärmepumpen brauchen grünen Strom und zwar nicht wenig. Kurze Klammer dazwischen, für ein Einfamilienhaus 150 Quadratmeter Wärmepumpen 6.000 Kilowattstunden im Jahr Stromverbrauch. Normalerweise hat so ein Haus 3.000 bis 4.000, da kommen die 6.000 dazu, dann sind wir bei 10.000. Wenn man das alles hochrechnet, dann wird es langsam eng mit dem grünen Strom. Da kann keiner heute sagen, wo diese Mengen, diese unglaublichen Mengen eigentlich produziert werden sollen. Das ist halt das ganze Bild. Trotzdem bin ich fest davon überzeugt, dass man in diese Richtung gehen muss. Man muss diese großen Räder, und Stahlwerke sind die großen Räder, die muss man drehen. Warum ist das clever? Weil man natürlich rund um den Globus alle Stahlwerke kennt. Die sind ja identifizierbar. Gibt es ja. Und wenn ich jetzt da hingehe und in einer wahrscheinlich nie eintretenden Möglichkeit es hinbekäme, alle diese Stahlwerke an einen Tisch zu kriegen und sagen, pass mal auf, jetzt machen wir das mal gemeinsam, weil es macht ja auch keinen Sinn, dass jeder einzeln wieder mit der Forschung von vorne anfängt. Lass die doch die Ergebnisse, die es schon gibt, nehmen und dann am Standort jeweils optimieren. Das wäre eigentlich clever, wird dooferweise nicht gemacht. Wenn man das hinbekäme, nur um diese Größenordnung zu verdeutlichen, dann würden wir auf einen Schlag 7% des globalen CO2-Ausstoßes einsparen und das ist so viel, wie das ganze Land Indien hat. Alle Stahlwerke der Welt, 7%, genauso viel wie Indien. Und das meine ich mit den großen Rädern drehen, nochmal zurück, weil wir haben so viele Jahre verplempert mit Dusseligkeiten, sage ich mal, etwas despektierlich. Und jetzt müssen wir gucken, wo kriegt man wirklich wieder zurück eine Milliarde für Klimaschutz, dahin, wo ich den meisten Klimaschutz bekomme. Und das wären zum Beispiel die Stahlwerke.
Also um nochmal darauf zurückzukommen, auf das eigentliche Problem ist, dass ich Unmengen an Strom benötige, im Idealfall grünen Strom, um den Wasserstoff überhaupt herzustellen, der dann zu den Stahlwerken auch irgendwie kommen muss, über die Netze und die Leitungen wollen wir jetzt gar nicht sprechen.
Aber, das sollten wir aber.
Ja, aber jetzt in dem Podcast nicht, natürlich, allgemein muss man darüber sprechen. Die Stahlwerke müssen das Zeug ja irgendwie bekommen und ich meine gelesen zu haben, dass die Leitungen, die auch unter anderem durch Frankreich gehen sollen, zum Teil existieren, aber noch nicht vollständig da sind. Also auch das wird noch ein Problem sein, aber das große Problem ist, oder die große Frage wäre jetzt natürlich, gibt es diese Mengen an grünen Strom, um genügend Wasserstoff herzustellen für das, was wir hier brauchen, für unser Stahlwerk in Bremen, im Saarland? Oder gibt es das nicht und dann ist es am Ende gar nicht grüner Wasserstoff, sondern da gibt es ja Wasserstoff in allen Farben des Regenbogens, blauer, weißer,
genau,
der eben nicht 100% grün ist, sondern...
Also Stand heute ist es so, wenn man sonst keinen grünen Strom verwendet für irgendwas, dann könnte es reichen. Aber das ist ja nicht die Realität. Wir alleine die Haushalte haben ja grünen Strom und wie gesagt die Elektroautos. Das heißt, wir müssen massiv zubauen. Das ist ja auch in Planung.
Ja.
Und das heißt wieder übersetzt, wie viel ist denn massiv zubauen? Das heißt, dass wir ungefähr die Anzahl der Windräder, die wir jetzt schon haben, verdreifachen müssen, um annähernd in die Richtung zu kommen. Auch dann wird es nicht reichen, alle die Anforderungen, die mit Ökostrom verbunden sind, abzudecken. Das wird dann immer noch nicht reichen. Dann ist die große Frage, ja, was dann? Es gibt ja so verwegende Ideen, Wasserstoff irgendwo in Nordafrika zu produzieren. Und da kann man Windräder aufbauen ohne Ende, das ist ja Wüste. Das würde theoretisch auch gehen. Aber dann, wie kommt er denn hierher?
Ja, klar.
Und wie, es geht halt nicht bei, mit Wasserstoff wie bei Flüssiggas, runterkühlen und dann ist er halt flüssig. Das geht mit Wasserstoff aus bestimmten Physik, den kann man natürlich auch runterkühlen, aber der Energieaufwand da drin und das Handling, also wie man dann das mit Schiffen transportiert, das ist so umständlich und kompliziert, das macht keiner. Da gibt es verschiedene andere Verfahren, die ganz alle schwierig sind. Man kann Wasserstoff chemisch huckepack in Ammoniak verpacken und ja, dann habe ich einen Ammoniakfrachter, der fährt dann von A nach B, dann muss ich wieder den Wasserstoff da rausholen. Also das ist alles nicht so easy, wie das der ein oder andere erzählt. Ja, das klingt jetzt alles kompliziert, ich mach's mal konkret.
Das ist es am Ende.
Aber leider, aber wir müssen es so sehen, wenn ich in die Wasserstoffwirtschaft einsteige, macht das nur Sinn, wenn ich am Standort, zum Beispiel eben eines Stahlwerkes, eines Zementwerkes, eines Glaswerkes, da versuche, den Wasserstoff am Ort für dieses Werk herzustellen. Mhm. Dann muss ich halt gucken, wo ich meine Windräder hinkriege oder ich muss gucken, geht ja auch mit Photovoltaik, ist ja auch grüner Strom und ich musste eben meine Stromspeicher noch im Netz haben und dann wird da ein Schuh draus. Aber diese großen Ideen, Wasserstoffpipeline, so wie beim Erdgas, Leute, das funktioniert alles nicht und die alten Erdgasleitungen gehen ja nicht für Wasserstoff. Wasserstoff hat sehr kleine Moleküle, die sind leider sehr flüchtig und in den alten Erdgasleitungen verabschieden die sich durch die Verbindung der Rohre, durch die Dichtung, durch die Ventile, am Ende ist nichts mehr da. Also muss man völlig neue Rohre verlegen, beziehungsweise bei den alten Rohren so Inlays machen, dass es einfach dichter wird. Und deswegen redet man immer nur von einem Kernnetz von Wasserstoff, also kein europäisches Verbundnetz, ein Kernnetz am Standort. Das kann funktionieren, ist natürlich auch, wie man, glaube ich, gerade so ein bisschen spürt, durchaus ein technischer und finanzieller Aufwand. Ja. Aber ehrlich gesagt, große andere Möglichkeiten sind nicht in Sicht, muss man schon sagen. Also irgendwie, irgendeine Kröte muss man halt schlucken.
Ja, sonst wird das nichts. Und ich habe hier noch die Frage tatsächlich mir aufgeschrieben, ob wir die Energiewende schaffen. Und aber ich glaube, wir haben jetzt schon mal einen Eindruck, zumindest beim Wasserstoff bekommen, es geht, aber es dauert und es ist kompliziert und man muss aber auch rangehen. Jetzt haben Sie in Ihrem Buch aber nicht nur über Klimawandel und Energiewende gesprochen, sondern Sie haben in Ihrem Buch noch ganz viele andere Themen angesprochen. Sie haben über die Landwirtschaft geschrieben, Sie haben über das Thema Bildung geschrieben oder auch über das Thema Stadtplanung. Und hier hätte ich auch ein, zwei Fragen noch, die wir in dem Podcast zumindest mal anreißen, damit die Hörer ungefähr einen Einblick haben, was sonst noch für Irrsinn unterwegs ist in unserem schönen Land, wo man sich denken kann, ja nee, so wird das nichts. Sie geben in Ihrem Buch ein tierisches Beispiel für bürokratischen Irrsinn. Können Sie uns einmal das Beispiel der Mauereidechse kurz skizzieren?
Seufzt. Die Mauereidechse ist sozusagen stellvertretend für übertriebenen Naturschutz bzw. Artenschutz. So eine Mauereidechse ist ein flüchtiges Tierchen. Also wenn sie sich in ihrer Mauer nicht wohlfühlt, weil meinetwegen ein paar Meter weiter der Bagger anrollt, um irgendwas zu baggern, dann hauen die ab und verschwinden irgendwo auf der Wiese im Wald und suchen sich halt ein neues Quartier. Das war bei Stuttgart 21, bei dem großen Bahnhofsprojekt, wäre das auch so gekommen, wenn man es einfach so gelassen hätte. Nein, es musste natürlich, die Naturschützer sind wieder nach vorne getreten, guten Willens und in guter Absicht und haben dann tatsächlich diese Mauereidechsen händisch eingesammelt, um da, wo sie eben gebaut werden soll, sie zu schonen und zu retten. Wie gesagt, es wäre nicht nötig gewesen, die hätten sich alle selber gerettet. Und haben dann ein paar Meter weiter mühsam so Steinhaufen und solche Mäuerchen gebaut, um die da wieder auszusetzen. Das ist sozusagen ein völliger Wahnsinn, was auch noch ein irres Geld gekostet hat. Mhm. Also von daher gesehen ist das leider missverstandener Natur- und Artenschutz, der dann eher die Leute ärgert und Projekte auch zurückwirft und einfach die Bauzeiten dann verlängert.
Verlängerung von Bauzeiten oder einfach bürokratische Anforderungen, die das Leben schwer machen, sowohl für die Landwirtschaft als auch dann beim Bauen. Warum machen wir uns denn das Leben so schwer? Also Sie sagen in Ihrem Buch auch, da geht die menschliche Vernunft irgendwo, die wird gar nicht mehr genutzt. Also sollten wir lieber ein bisschen lockerer sein und weniger Bürokratie haben und einfach mal sagen, ja, denk doch mal nach. Die Frage ist ja nur, diese ganzen Gesetze und die ganze Bürokratie gibt es ja oft deshalb, weil man sagt, na, die Leute denken eben nicht nach und wir müssen ihnen ein bisschen helfen, beziehungsweise wir müssen die Umgebung vor den Menschen schützen. Ist das einfach auch ein falsches Verständnis von der Art und Weise, wie wir arbeiten?
Es hat sich, glaube ich, genau in diese Richtung im Laufe der Jahrzehnte, muss man ja sagen, entwickelt. Das war sicherlich nicht am Anfang so. Es ist einfach mehrere Dinge, die da zusammenkommen. Also man lernt natürlich, dass die Klagebereitschaft, also vor Gericht zu ziehen, wenn irgendwas schiefläuft, ist dramatisch angestiegen. Ja. Und da kann man sich nur vor schützen, wenn man tatsächlich, egal in welchem Betrieb, in welchem Umfeld, die Vorschriften, die es da gibt, penibel einhält. Dann kann man jederzeit sagen, Moment, ich habe doch alles richtig gemacht, trotzdem ist irgendwas schiefgegangen, aber egal, dann ist man selber aus dem Schneider. Ja. Das heißt, Verantwortung zu übernehmen über diese Vorschriften hinaus, unter dem Motto, ich mache es jetzt einfach mal, das wird eng, weil man immer befürchten muss, dass was schief geht. Das ist so einer der Gründe. Und das Zweite ist ein für mich mittlerweile völlig unverständlicher Regelungswahn, dass man wirklich bis ins Detail alles Mögliche ausknobeln muss. Das fängt ja schon an, jeder weiß das, wenn man mal irgendeinen Antrag gestellt hat, bleiben wir beim Thema energetische Förderung von irgendetwas. Mhm. Also das gibt ja viele Leute, die hören schon auf, den Antrag zu stellen, weil sie keine Lust haben, sich durch da die vielen Seiten durchzuquälen. Muss das denn überhaupt sein, frage ich mich, warum muss ich eigentlich, wenn ich bei meinem Haus neue Fenster, neue Türen einbauen möchte oder eine Dämmung der obersten Geschossdecke machen möchte, wozu brauche ich denn da einen Energieberater? Dann nehme ich mir doch eine Fachfirma und sage, pass mal auf, ich will das und das erreichen oder ich will den KfW-Standard 40 erreichen und jetzt sag mir mal, wie das geht und dann bauen die das, fertig.
Ja.
Gut, und dann muss ein Staat aber auch glauben, dass das so passiert ist. Das ist nämlich der Punkt. Der nächste Punkt ist, der Staat übt sich in Misstrauen, weil er immer denkt, er wird abgezockt und die Gelder fließen sonst wohin, aber es ist keine Leistung erbracht worden, zumindest nicht die Leistung, die man mit einer Förderung verbindet. Förderung heißt ja übersetzt immer, es sind Steuergelder, die irgendwo ausgegeben werden. Also muss der Staat natürlich darauf aufpassen, dass da kein Quatsch mitgemacht wird. Da in der Gegend spielt es so und da würde ich mir wünschen, dass man das etwas lockerer sieht, selbst wenn es Missbrauchsfälle gibt. Ich glaube, was man an Bürokratie und dergleichen einspart, würde die Kosten locker aufheben, die wir vielleicht auf der anderen Seite entstehen. Und das Allerverrückteste ist ja der Vorschlag, um Bürokratie abzubauen. Darüber wird ja, ich weiß gar nicht, wie lange schon geredet, ist ja jetzt einer der aktuellen Vorschläge, eine neue Behörde einzuführen für Bürokratieabbau. Also das grenzt ja an kafkaesken Dingen. Das ist was für die Heute-Show. Also das kann man doch eigentlich gar nicht ernst meinen. Einfach abschaffen, das ist doch ganz easy. Da weiß doch jeder Sachbearbeiter, weiß doch, was man eigentlich nicht braucht. Muss man die nur fragen.
Ja, so ist es. Wir waren mit der Unionsstiftung vor kurzem in Berlin und haben uns dort das Museum für das Bürokratiemuseum angeguckt vom Forum Neue Soziale Marktwirtschaft. Grandios, man kommt rein und dann wird man mit einer Statue begrüßt, die ähnlich dem Denker von Rodin da sitzt. Die Hand, Kopf auf der Faust, den Arm auf dem Knie. Und aber anders wie der Denker von Rodin steht die Statue nicht im Grünen, sondern steht vor ein paar Faxen. Das ist der Faxer von Rodin. Über den Irrsinn, in wie vielen Büros und Unternehmen es noch Faxgeräte gibt, weil zum Beispiel das Finanzamt nur per Fax erreichbar ist. Also all dieser Irrsinn wird in dem Museum sehr, sehr anschaulich dargestellt. Das war großartig, das zu sehen. Und ja, der Irrsinn kennt offensichtlich keine Grenzen. Ein anderer Irrsinn, den viele von uns jeden Tag erleben, und Sie haben das vorhin auch erlebt, als Sie hierher nach Saarbrücken gefahren sind von Mainz aus, Baustellen ohne Ende. Auch da steckt ja auch die Bürokratie dahinter, dass man teilweise an Baustellen vorbeifährt, die kilometerlang sind und man sieht drei Arbeiter irgendwo in der Mitte und sonst nichts. Warum tun wir uns denn diesen Irrsinn an mit den Baustellen, der eigentlich nur ärgert?
Also da gibt es natürlich jetzt keine so konkreten Antworten. Natürlich muss gebaut werden oder repariert werden. Der erste Punkt ist natürlich, also jeder, der, sagen wir mal, über ein Eigenheim, ein Haus verfügt, der weiß, so ein Haus muss ständig im Blick gehalten werden. Ständig muss man irgendwie ein bisschen sanieren, ein bisschen was machen. Wenn man nichts macht, bricht es eines Tages zusammen. Mhm. Das ist auch so ein Thema, was in die Politik reinspielt. Also eine neue Autobahnbrücke einzuweihen und das rote Band durchzuschneiden, das gibt das Pressefoto. Ja. Da gehen sie alle hin. Juhu. Aber eine olle Autobahn, wo die Schlaglöcher sind oder in der Innenstadt irgendwelche Straßen zu reparieren, das ist Drecksarbeit. Da geht doch kein Politiker hin und lässt sich da ablichten. Also, deswegen wird gerne neu gebaut, aber es wird viel zu wenig wenig saniert. Und wenn es dann gar nicht mehr geht, dann wird alles auf einmal saniert und dann haben wir die Stausituation, das ist das Erste. Und das Zweite, meine fieseste Vermutung, die natürlich durch nichts zu beweisen ist, ist mein persönlicher Eindruck als gequälter Autofahrer, nicht nur in Saarbrücken, vor allen Dingen in Mainz. Ich habe den Eindruck, wenn man halt kein Mobilitätskonzept für eine Stadt hat und gleichzeitig eine Verkehrsdezernentin, die Autohasserin ist, dann baut man Baustellen ohne Ende und sorgt dafür, dass es von drei Spuren auf eine Spur verengt wird und guckt mal, dass die Bauarbeiter möglichst selten kommen und dann hofft man, dass der Autofahrer dann irgendwann keine Lust mehr hat, mit dem Auto in die Stadt zu fahren, sondern auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen. Da kann ich aber nur sagen, weit gefehlt, deutsche Autofahrer haben das Gemüt eines störrischen Esels, sie werden immer, immer mit ihrem Auto in die Stadt fahren, wenn es nicht wirklich ganz tolle andere Angebote gibt. Und dann sind wir an dieser Stelle, nachdem jetzt hier persönlicher Frust auch aktenkundig geworden ist, dann sind wir tatsächlich beim Thema Mobilitätskonzepte. Also wie kann ich das eigentlich hinkriegen, dass Mobilität, auch individuelle Mobilität funktioniert und eben nicht wir dauernd im Stau stecken oder über Schlaglöcher stolpern. Mhm. Das ist nochmal ein Riesenthema.
Ja. Ja. Was würde denn ein gutes Mobilitätskonzept beinhalten? Also es gibt ja Mobilitätskonzepte ohne Ende. Jede Stadt hat ihr eigenes und die einen versuchen zum Beispiel nur Tempo 30 in der Stadt zu machen oder hier Fahrradstraßen zu installieren, wie es hier in Saarbrücken ist. Reicht das oder greift das alles viel zu kurz? Wie wäre denn das perfekte Mobilitätskonzept?
Also da fangen wir doch bei dem an, was ich heute hier in Saarbrücken gesehen habe, was Sie auch schon vorhin erwähnt haben. Wir haben einfach zu viele Autos.
Klar, aber wie kommen wir da weg? Sie haben ja gesagt, der Deutsche fährt auf jeden Fall mit dem Auto in der Stadt.
Das kann er auch weiterhin tun. Nur der Punkt ist, ich sage, niemand von uns braucht ein eigenes Auto. In Klammern vielleicht diejenigen, die PS-mäßig das Röhren so toll findet und ihr Auto innen drin mit was weiß ich, mit Blattgold ausstatten, die brauchen das vielleicht. Jeder von uns braucht Mobilität, auch individuelle Mobilität, aber nicht zwingend mit dem eigenen Auto. Also, daraus folgt, dass als Modell. Die deutschen Autokonzerne haben ihre beste Zeit gesehen, indem sie uns tolle Autos bauen. Sie müssen sich wandeln und müssen zu Mobilitätskonzernen werden. Mhm. Und das heißt, ich kaufe kein Auto mehr, sondern ich kaufe ein Mobilitätsabo. Und da drin stecken ein kleines Elektroauto für die Familie und am Tag Kinder zum Kindergarten bringen, Einkäufe machen und sowas. Mhm. Da habe ich auch das Reichweitenproblem schon mal vom Tisch, weil ich ja nur in der lokalen Gegend rumfahre, also nur in meinem Gebiet, Stadtviertel und so weiter, also nicht weit. Reicht Masse, die Akkus reichen dafür Masse und man könnte sogar an der Haushaltssteckdose aufladen, würde auch gehen, dauert zwar länger, aber würde natürlich gehen. Dann ist in diesem Mobilitätsabo drin ein 4-Wochen-Gutschein für ein dickes Familienauto, ein kleiner Bus vielleicht, ein Van oder sowas, wenn man ans Mittelmeer fahren will und Papas Surfbrett passt oben aufs Dach. Dieses Auto wird vom Mobilitätskonzern pünktlich am Abreisetag oder einen Tag vorher zum Koffer reinladen, vor die Tür gestellt und dann, wenn man aus dem Urlaub zurück ist, wieder abgeholt. Dann ist drin ein 49-Euro-Ticket für den öffentlichen Nahverkehr zu fahren und natürlich eine Bahncard 50. Und diese Bahncard, anders als bisher, darf in der Familie rumgereicht werden, dass jeder, der Lust hat, diese Preisvergünstigung in Anspruch nehmen kann. Ich bin ganz sicher, dass die Bahn das jetzt gar nicht so toll findet, was ich gerade gesagt habe, aber na gut. Und dann meinetwegen noch on top ein garantierter Stellplatz fürs Fahrrad am Fahrradparkhaus am Bahnhof, sowas. So, also da kann man jetzt weiter rumspinnen, was da noch reingehört. Und dann ist es natürlich klar, dass ich der ganze Mobilitätssektor komplett ändern würde. Die Autokonzerne würden zu Logistikern und Mobilitätsanbietern werden und nicht mehr zu Autoverkäufern. Das ist ja genau der Punkt. Sie müssen ja auf Teufel komm raus neue Autos fabrizieren, weil damit verdienen sie ihr Geld. Ja. Und damit verschlimmern sie natürlich die Mobilitätssituation in den Städten. Ja. Also, das mag jetzt ein bisschen merkwürdig klingen, aber ich glaube, wenn man wirklich ein Mobilitätskonzept haben möchte, muss man radikal daran gehen und alles tun mit schlauen Leuten, die sich im Logistikbereich sehr gut auskennen, sowas mal austüften. Und wenn das irgendwo ein Modellversuch ist, eins noch on top, ein bisschen davon kann man hier und da schon sehen. Wir werden ja erleben in gar nicht langer Zukunft, weiter Zukunft, dass wir selbstfahrende Autos haben werden. Das gibt es ja schon in den USA, gibt es ja schon so erste Ansätze. Ist zwar noch nicht so ganz 100% sicher, muss man noch ein bisschen abwarten, aber die Technik, das wird schon gehen. Ja. Und dann hätte man noch eine schöne Komponente, nämlich mit kleinen selbstfahrenden Bussen. Mhm. Das würde zum Beispiel für Frankfurt bedeuten, das Beispiel haben wir gemacht in dem Buch, dass die Pendlerströme, und Frankfurt hat extrem viele Pendler jeden Tag raus und rein, dass die in der Peripherie ihre Autos in Parkhäusern oder auf Parkflächen abstellen könnten und dann fahren dauernd diese kleinen selbstfahrenden Busse in die City, so wie diese Touristenbusse, hop on, hop off, dass man einfach draufspringt, man fährt ein Stück mit, da wo man hin will, und die fahren halt dauernd im Kreis und sind immer verfügbar. Ja. So, und dann kann ich da gemütlich in die Stadt fahren, habe da keinen Parkplatzstress, kostet nichts, das muss kostenfrei sein, damit man es auch annimmt. Und wenn man es noch ein bisschen weiter treibt, kann man das auch für Einkaufssituationen sich weiterdenken. Dann gehe ich in die Stadt einkaufen und früher habe ich halt meine dicken Tüten, wenn ich dann viel gekauft habe, halt ins Auto geladen, was im nächsten Parkhaus war. Muss ich nicht, ich lasse die im Laden stehen. Abends kommt der Fahrdienst und holt mit einem schicken Elektroauto diese Einkaufstüten ab und fährt eine große Runde und bringt den Kunden nach Hause, auch im Preis einkalkuliert, würde für den Kunden nichts kosten, ist natürlich schon, irgendwer zahlt die Zeche immer, also ist schon mitkalkuliert. Aber an sowas muss man denken. Also selbstfahrende Fahrzeuge werden kommen und die Städte sind gut beraten, wenn sie jetzt anfangen zu überlegen, wie ich dafür die Infrastruktur eigentlich hinbekomme, welche Techniken brauche ich denn da, GPS, keine Ahnung, was da alles noch eine Rolle spielt. Diese Weichen müssen jetzt gestellt werden.
Ja, ja. Und diese Busse gibt es auch schon. Also wir waren vor ein paar Jahren mit der Stiftung auf Exkursion in Estland, haben uns da alles rund um das Thema Digitalisierung vor allen Dingen in der Verwaltung angeguckt, da sind die Esten Jahre und Jahrzehnte weit voraus und waren in einem Industriegebiet und da stand so ein kleiner Bus, da war kein Führerhäuschen mehr dabei, da war kein Lenkrad dabei, da konnte man einfach einsteigen und der hat einem dann ans andere Ende der Straße gefahren, weil man Stopp gedrückt hat, hat er angehalten und einen rausgelassen und dann ging es weiter.
Genau, also in die Richtung.
Das gibt es auch schon in Europa, nicht nur in den USA. Und also spannend. Die große Frage jetzt zum Schluss ist aber, die Sie mit dem Buch ja generell aufwerfen, so wie es momentan läuft, funktioniert es nicht. Die Weichen stellt die Politik. Und Sie geben ganz viele Beispiele dafür, dass die Politik immer nur hier und da kleine Stellschräubchen dreht, wenn überhaupt, manchmal auch die falschen Stellschrauben anfasst. Was muss ich denn in der Politik, was muss ich denn aber auch in der Gesellschaft, Sie haben vorhin das Thema Verantwortung angesprochen, was muss ich denn bei uns grundsätzlich ändern, damit das wieder etwas wird?
Im Grunde haben wir da schon eine Menge drüber gesagt. Also das ist einfach so, dass die ganze Geschichte erzählt werden muss. Ich mache nochmal ein Beispiel. Wir haben ja das schöne Thema Wärmepumpen gehabt, was ja zu einem mittelschweren Desaster sich entwickelt hat. Denn es sind, glaube ich, seitdem dieses Kommunikationsdesaster aufgetaucht ist, noch nie so viel Öl- und Gasheizungen verkauft worden wie danach. Also der Robert Habeck hat da genau das Gegenteil erreicht, was er eigentlich erreichen wollte. Und das ist natürlich schade. Es hätte auch anders laufen können. Jetzt komme ich auf den Punkt. Er hat ja die Wärmepumpen verkauft, in Anführungsstrichen, mit der Überschrift, ist ein Beitrag zum Klimaschutz.
Ja.
Antwort, es ist kein Beitrag zum Klimaschutz. Warum nicht? Weil der deutsche Anteil am CO2, was über Wärme, also Heizung entsteht, im Weltmaßstab bei 0,6% liegt. Und das ist noch mit statistischen Unsicherheiten belegt. Also diese 0,6%, das glaubt ihr doch selber nicht, dass das irgendetwas am Weltklima ändert. Trotzdem hat er die Wärmepumpen über diesen Aspekt verkauft. Hätte er gesagt, passt mal auf Leute, da draußen in der Welt entsteht gerade ein neuer Markt und der heißt Wärmepumpenmarkt. Und jetzt nehmen wir ganz viel Geld in die Hand, gehen an die Unis, an die technischen Unis, an die Fachhochschulen, unterstützen die mal massiv, damit die Ingenieure und tolle Leute ausbilden können, die unsere deutschen Wärmepumpen noch besser machen. Mhm. Und dann sind wir nämlich Weltmarktführer im Wärmepumpenmarkt und sind besser als die Chinesen und besser als die, die aus Amerika kommen. Die Firma Fissmann wäre vielleicht mit ihrer Wärmepumpensparte dann in Deutschland geblieben, hätte vielleicht noch ein Werk dazu gebaut, wer weiß. Habeck hätte eine super Presse gehabt, alle hätten gejubelt, endlich mal einer, der es richtig macht. Arbeitsplätze werden geschaffen, das Bruttosozialprodukt geht nach oben. Klasse, das wäre es gewesen. Und im Kleingedruckten auf Seite 58 ganz unten, ist auch ein ganz klitzekleiner Beitrag zum Klimaschutz. Mhm. Das wäre es gewesen. Weil er aber falsch beraten worden ist, und das weiß ich nicht warum, ist es leider völlig in die andere Richtung gegangen, was sich in der Gesellschaft ändern muss. Ja, das ist schwierig. Nochmal, wir haben so viel Zeit verloren, dass leider die Ansage, jeder kann etwas tun, ist nicht falsch, ist auch nicht schädlich. Aber es reicht eben nicht mehr. Man muss wirklich gucken, dass diese großen Räder gedreht werden. Und die Gesellschaft, und da würde ich mal sagen, ich beziehe das mal auf ganz Europa, die europäische Gesellschaft muss eben schauen und entsprechend Druck auf politische Akteure ausüben, dass diese Akteure wirklich diese großen Räder identifizieren und dann in Gang bringen. Vielleicht ist das noch zu abstrakt. Wer das gut macht, ist Svenja Schulze. Mhm. Habe ich im Buch auch ausführlich mich mit befasst, die früher Umweltministerin war, da kenne ich sie auch ganz gut persönlich, haben uns ein paar Mal getroffen. Jetzt ist sie ja Ministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit, kurz gesagt Entwicklungsministerin, Entwicklungshilfeministerin. Ja. Und sie ist die Einzige, die es kapiert hat. Sie macht wirklich internationale Projekte, bilaterale, multilaterale Projekte. Es sind zigtausende, die dauernd neu kommen. Die stecken Geld in Afrika zum Beispiel, in die Ausbildung von Ingenieuren, damit ein afrikanisches Land überhaupt mal versteht, wie ein Stromnetz geht mit erneuerbaren Energien. Das muss man ja erstmal haben. Die
ist ja teilweise auch schon machen. Also Kenia wird demnächst mit großen Wärmekraftwerken und Solar- und Windkraft und fast komplett.
Sie sagen es genau richtig. Das ist genau der Punkt. Und da stecken die großen Räder. Warum, wenn wir zulassen, dass Länder, die noch in einem sehr schwachem Entwicklungsstadium sind, dass die den gleichen Mist machen, wie die Industrieländer gemacht haben und die keine Hilfestellung kriegen, wie man sozusagen eine Abkürzung hinkriegt und schneller abbiegen kann, ja, da müssen wir uns doch über gar nichts mehr Gedanken machen. Das kommt. Und jetzt kommt noch meine Horrorzahl, die ich nachher auch im Vortrag sagen werde. Bezogen auf das Jahr 2020 wird sich die Bevölkerung des afrikanischen Kontinents bis 2050 verdoppeln.
Ja.
Und da habe ich noch niemanden gehört, der mir erklärt hat, wie das mit der Infrastruktur gehen soll, mit Wasserversorgung, mit Ernährung und mit Energie. Und jetzt mal eben schnell zwischendurch da die Kohlekraftwerke abzuschalten als Forderung und keine Alternative zu haben, ist auch nicht so schlau, denn ohne Energie, ohne elektrische Energie geht da gar nichts.
Ja, klar.
Also das ist schon wirklich ein Riesenpunkt, was da auf uns zukommt. Und deswegen finde ich, ist diese Art von Entwicklungszusammenarbeit ist wirklich der richtige Weg. Was alles nicht heißen soll, dass wir hier gar nichts mehr tun, denn was wir hier erfinden, und jetzt dreht sich das so ein bisschen im Kreis, wir hatten ja vorhin gesagt, Stahlwerke, CO2-neutral, Wasserstoff, was hier an Klimaschutzmaßnahmen erfunden wird, also made in Germany, muss exportfähig sein.
Ja.
Das muss so sein, dass es als Blaupause in anderen Ländern auch funktioniert. Dann kommen wir in die Gegend, wo wir große Räder mit vereinten Kräften in Bewegung setzen können. Und das brauchen wir dringend, damit es was wird.
Also globale Themen, global angreifen und Made in Germany wieder groß machen. Herr Angres, vielen, vielen herzlichen Dank. Alle, die jetzt mehr Interesse haben an dem Buch, in den Shownotes gibt es einen direkten Link. Da kann man das Buch bestellen. So wird das nichts, Politik zwischen Klimakollaps, Heizungshektik und Naturverwüstung. Spannendes Buch. Vielen, vielen Dank für das Gespräch, Herr Angres.
Sehr gerne.
Volker Angres im Gespräch mit mir über sein neues Buch So wird das nichts, Politik zwischen Klimakollaps, Heizungshektik und Naturverwüstung. Und jetzt haben wir natürlich sehr viel darüber gesprochen, was nicht so gut läuft in der Politik und wie man es vielleicht besser machen kann. Vor ein paar Wochen wurde im Saarland gewählt und eine ganze Riege neuer, junger Menschen sind in die Parlamente, in den Kommunen gewählt worden, in den Kreistagen und wollen etwas besser machen, wollen es anders machen. Und wir von der Unionsstiftung laden herzlich dazu ein, diese Menschen, ja zum einen wollen wir sie fortbilden in unseren Seminaren, aber wir laden sie auch ein, zusammenzukommen, sich auch untereinander zu vernetzen und gemeinsam die Herausforderungen, vor denen ja alle stehen, anzupacken. Und haben da zum Beispiel unseren Sommerempfang für Kommunalpolitiker. Und Michael, das ist nicht nur einfach ein Empfang, wo man zusammenkommt und leckeres Essen von uns serviert bekommt und sich vernetzen kann, sondern wir haben auch noch ein kleines Sahnehäubchen auf dieser Veranstaltung.
Ja, also kommt gerne Dienstag, 9. Juli, 18 Uhr hier ins Haus der Unionsstiftung vorbei. Und Stefan Spaniol, der ist geschäftsführendes Vorstandsmitglied des Saarländischen Städte- und Gemeindetages, der wird ein bisschen was erzählen, was so in den nächsten 5 Jahren in den Räten Themen sind, die auf einen zukommen. Also so ein bisschen Blick in die Zukunft von einem echten Top-Experten im kommunalen Bereich. Kommt da gerne vorbei und wir versprechen auch, dass wir vor 21 Uhr fertig sind, weil da gibt es dann Fußball. Aber kommt da gerne vorbei, 18 Uhr, 9. Juli ins Haus der Unionsstiftung.
Also herzliche Einladung zu dieser Veranstaltung. Alle weiteren Infos findet ihr in den Shownotes und auf unserer Homepage unionsstiftung.de. Und dann hören wir uns demnächst wieder. Bis dahin.
Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.